Falls ihr eine Bibel dabei habt, dürft ihr gerne Philipper 1 aufschlagen. Ihr müsst es aber nicht, wir gehen da Vers für Vers gemeinsam durch. Und ich werde auch die Verse vorlesen. Wir wollen uns heute die ersten Verse dieses Briefes anschauen. Und ich sage dir, euch gleich am Anfang, hier spricht ein Mann, dessen Wege ziemlich eng geworden sind. Paulus schreibt aus dem Gefängnis. Er ist begrenzt, er ist festgesetzt, er ist ausgebremst. Und genau aus dieser Lage heraus schreibt er, so wie nur ein Mensch schreiben kann, dessen Herz wirklich an Jesus hängt. Und das ist schon stark. Es heißt auch in der Welt, Druck formt Diamanten. Und Druck holt an die Oberfläche, was wirklich in einem Menschen lebt. Solange alles gut läuft, kann jeder fromm reden. Solange die Türen aufgehen, solange Menschen dich mögen, solange dein Weg, den du gehst, nicht gestört wird, ist es leicht, vom Vertrauen zu reden. Aber wenn es eng wird im Leben, wenn du ungerecht behandelt wirst, wenn du vielleicht warten musst, wenn du begrenzt bist, dann zeigt sich wirklich, woran dein Herz hängt. Und bei Paulus merkst du zu Beginn dieses Briefes gleich, sein Herz hängt an Christus. Und darum kommen aus seinem Mund Gnade, da kommt Frieden, da kommt Dankbarkeit, aber auch Gewissheit. Lies mit mir Philipper 1, die ersten 6 Verse. Es schreiben Paulus und Timotheus, Knechte Jesu Christi, an alle Heiligen in Christus Jesu, die in Philippi sind, mit ihren Aufsehern und Diakonen. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Ich danke meinem Gott, so oft ich an euch gedenke, indem ich alle Zeit in jeder meiner Gebete für euch alle mit Freuden Fürbitte tue, wegen eurer Gemeinschaft am Evangelium vom ersten Tag bis jetzt. Und ich bin darin guter Zuversicht, dass der, welcher in euch ein gutes Werk angefangen hat, es vollenden wird bis auf den Tag Jesu Christi. Gleich der erste Vers hat richtig Gewicht. Paulus und Timotheus, Knechte Jesu Christi. Das griechische Wort für Knechte ist Dolos. Das meint einen Sklaven, einen Menschen, der einem Herrn gehört. Paulus stellt sich hier nicht zuerst als Apostel vor, obwohl er es konnte, obwohl er es auch ist. Er beginnt viel tiefer. Er sagt im Grunde, ich gehöre Jesus. Mein Leben gehört ihm, meine Zeit gehört ihm, mein Weg gehört ihm, meine Zukunft gehört ihm. Ich bin nicht mein eigener Herr. Und da trifft der Text mich schon ganz früh. Jesus Retter zu nennen, das habe ich schon die letzten paar Mal gesagt, finden viele vielleicht auch noch schön. Jesus Helfer zu nennen, geht auch noch leicht über die Lippen. Aber Jesus Herr zu nennen, das geht tief. Denn Herr heißt nicht, dass ich ihm einen Platz in meinem Leben anbiete. Herr heißt, dass mein Leben seinen Platz unter ihn bekommt. Herr heißt, dass ich mein Recht aufgebe, selbst zu bestimmen. Und genau darin ist der Mensch ja von Anfang an gescheitert. Die Bibel zeigt uns in 1. Mose 3 nicht bloß einen kleinen Fehler. Adam wollte selbst bestimmen. Er wollte nicht unter Gottes Wort bleiben. Und genau das lebt bis heute in uns Menschen. Darum redet die Bibel auch immer wieder richtig klar und deutlich mit uns. Ein Mensch ist entweder in Adam oder in Christus. Dazwischen gibt es keinen dritten Raum. Aber was heißt denn Adam? Adam heißt unter Sünde, unter Schuld und unter Tod. In Christus heißt versöhnt, lebendig gemacht, gerettet und Gott zugehörig. Paulus nennt die Gemeinde in Philippi Heilige in Christus Jesus. Und das ist eine ziemlich starke Bezeichnung. Heilige sind nicht ein paar glänzende Gestalten, über die dann irgendwann mal ein Gremium entscheidet, ob sie tatsächlich heilig sind. Heilige Menschen sind Menschen, die zu Jesus gehören. Menschen, die Gott für sich komplett ausgesondert hat. Und das ist wichtig jetzt zu verstehen. Heilig heißt zuallererst, Gott zugehörig zu sein. Und weil ein Mensch Gott gehört, bleibt sein Leben nicht einfach so wie vorher. Wo Jesus einen Menschen rettet, da bleibt die Frucht nicht aus. Ein Christ hat immer wieder Kämpfe und hat auch weiterhin Kämpfe. Und ein Christ ist auch noch nicht fertig. Trotzdem wird Zugehörigkeit zu Christus sichtbar. Wenn einer behauptet, das ist immer wieder so schön, wenn einer behauptet, zu Jesus zu gehören und sein Leben läuft einfach ruhig weiter unter derselben Herrschaft der Sünde, dann muss er sich ernsthaft fragen, ob er wirklich in Christus lebt. Denn nehmen wir doch das Beispiel von einem Baum. Ein Baum redet nicht nur über seine Früchte. Ein Baum zeigt mit der Zeit, was in ihm steckt. Und Paulus schreibt an die Heiligen in Christus Jesus. Und genau das trennt die Gemeinde von der Welt. Der Unterschied liegt nicht in ihrer Herkunft, in ihrer Leistung oder in ihrem frommen Vokabular. Der Unterschied heißt einfach nur Christus. Dass ein Mensch in Christus ist, ist der ganze Unterschied. Darum sind in diesem Vers keine religiösen Gruppen begrüßt worden. Hier wird eine Gemeinde angesprochen, die durch Jesus aus einem alten Bereich herausgerufen wurde und jetzt ihm gehört. Und genau da wird das Evangelium scharf. Denn solange ein Mensch immer noch in Adam ist, bleibt er unter dem Gericht Gottes. Das sagt die Schrift immer wieder deutlich. In Adam sterben alle. Wer Christus ablehnt, bleibt nicht neutral. Er bleibt verloren. Und das hört man doch heutzutage gar nicht gern. Viele sagen, so eng darfst du das doch gar nicht sehen. Wir leben doch alle aus der Gnade. So dürfen wir auch gar nicht mehr reden. Toleranz ist angesagt. Viele sagen, es müssen mehrere Wege geben. Und viele empfinden die Ausschließlichkeit Jesu als Zumutung. Besonders in der heutigen Zeit. Aber die Wahrheit wird nicht dadurch kleiner, dass ein Mensch sie hart findet. Stellt euch mal einen Menschen im oberen Stockwerk eines brennenden Hauses vor. Die Flammen kommen näher, der Rauch wird dichter, du hast keine Luft zu atmen. Und dann stellt jemand eine Leiter ans Fenster und ruft, hier, das ist der Weg, komm raus. Und der Mensch verschränkt die Arme und sagt, boah, ich glaube nicht, dass es der einzige Weg ist. Das ist mir ein bisschen zu eng. Das ist mir zu schmal. Ich möchte lieber einen anderen Weg. Wisst ihr, dieser Widerspruch ändert nichts an der Lage. Das Feuer fragt auch nicht nach der Meinung. Denn wenn er die Leiter ablehnt, da verbrennt er. Und genauso ist es mit Christus. Jesus ist nicht eine religiöse Möglichkeit unter anderem. Er ist Gottes Rettungsweg für verlorene Menschen. Jesus sagt im Johannesevangelium 14, Vers 6, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Und darum muss eine Gemeinde immer klar bleiben. Es gibt kein Evangelium, das den Menschen streichelt und ihm gleichzeitig verschweigt, dass er ohne Christus verloren ist. Und es gibt auch kein treues Predigen, das nur über den Trost spricht und den Ernst vor Gott ausblendet. Wer Menschen liebt, der sagt ihnen auch die Wahrheit. Gerade weil die Ewigkeit real ist, gerade weil Himmel und Hölle real sind, gerade weil nach dem Tod kein Nachholen mehr ist, darum darf die Gemeinde an dieser Stelle niemals weich werden. Gott hat einen Weg der Rettung gegeben. Sein Name ist Jesus. Paulus schreibt an Heilige in Christus Jesus mit den Aufsehern und Diakonen. Und jetzt wird es noch ein bisschen, zumindest für mich, ein bisschen auch unangenehm, als ich mich mit diesem Text beschäftigt hatte. Denn das ist einfach eine starke Aussage. Christus rettet Menschen und ordnet seine Gemeinde. Wo der Herr sein Volk sammelt, da lässt er kein geistliches Durcheinander zu. Da gibt es Verantwortung, da gibt es Dienst, da gibt es Männer und Frauen, die geistlich wachen, lehren, beten und die Herde im Blick behalten. Und da gibt es Menschen, die tragen, die helfen, die vorbereiten, ordnen und dafür sorgen, dass im Haus Gottes niemand übersehen wird. Und die Geistlichen tragen Verantwortung. 1. Petrus 5 sagt, dass sie die Herde Gottes hüten und Aufsicht ausüben sollen. Und das, liebe Freunde, ist keine Bühne für Eitelkeit. Das ist Last und das ist auch eine Verantwortung. Das ist Rechenschaft vor Gott. Ein Aufseher soll die Herde durch das Wort stärken, vor Irrtümern schützen, Sünde benennen, trösten, ermahnen, aber auch selbst unter der Herrschaft Jesu Christi leben. Denn wer geistlich führt, steht nicht über der Gemeinde. Und das ist oftmals der Fall, dass sich gerade die Geistlichen über die Gemeinde hervorheben. Er steht als allererstes unter dem Wort Gottes, das er auch predigt. Und dann nennt Paulus die Diakone. Das Wort meint einfach nur Diener. In Apostelgeschichte 6 siehst du, wie ernst Gott diesen Dienst auch nimmt. Da wurden Witwen übersehen. Es entstand auch Spannung in der Gemeinde. Und die Apostel setzten nicht irgendwen ein, sondern Männern voll von Heiligen Geistes und Weisheit. Warum? Warum haben die Apostel diese Menschen eingesetzt? Weil auch der praktische Dienst in einer Gemeinde geistlich ist. Es ist ein geistlicher Dienst, wenn jemand trägt, wenn jemand hilft, wenn jemand vorbereitet, wenn jemand Menschen sieht, wenn jemand Räume herrichtet, Essen verteilt, Ordnung schafft und im Hintergrund Dinge tut, die viele gar nicht bemerken, solange sie laufen. Und seien wir mal ganz ehrlich, in einer Gemeinde fällt oft zuerst auf, wenn der stille Dienst fehlt. Der Prediger oder der Gottesdienstleiter wird nicht immer als allererstes vermisst. Der Mensch, der die Toilette sauber macht, die Stühle stellt, die Räume vorbereitet und dafür sorgt, dass andere gerne kommen, dessen Fehlen merkst du viel, viel schneller. Und genau daran siehst du, wie kostbar solch ein Dienst in der Gemeinde doch ist. Und in Gottes Augen ist das nicht nebensächlich. Treue Hände sind kein Randthema in der Gemeinde. Darf es auch niemals werden. Und darum darf in der Gemeinde keiner und niemand auf den verborgenen Dienst herabschauen. Wer im Hintergrund treu dient, er dient auch Christus. Wer vorne steht, dient Christus. Wer lehrt, der dient Christus. Wer trägt, dient Christus. Wer betet, wer hilft, der dient Christus. Die Gemeinde lebt nicht nur von dem, was auf dieser Bühne passiert oder geschieht. Egal, wie toll wir das irgendwann mal machen. Die Gemeinde lebt, weil wir eine ausgesonderte Menschenmenge sind, die als Heilige bezeichnet werden. Jesus zugehörig. Sie lebt von Menschen, die ihrem Herrn gehören und an ihrem Platz treu sind. Und so sieht auch eine gesunde Gemeinde aus. Heilige in Christus, Aufseher, Diakone und jeder an seinem Platz. Jeder unter demselben Herrn und jeder abhängig von derselben Gnade. Dann schreibt Paulus: Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Und das ist nicht nur eine Höflichkeitsfloskel, die Paulus da schreibt. Das ist das Evangelium. Paulus sitzt im Gefängnis und was er der Gemeinde zuallererst zuspricht, ist Gnade und Friede. Und damit zeigt er auch, wie Gott auf seine Kinder schaut. Gott hat seiner Gemeinde in Christus nicht Zorn entgegengebracht. Der Zorn Gottes über die Sünde ist am Kreuz über seinen Sohn gegangen. Darum bekommen Menschen, die in Christus sind, Gnade und Friede zugesprochen. Gnade heißt, Gott gibt uns das, was wir nicht verdient haben. Friede heißt, der Krieg zwischen Gott und dem Sünder ist in Christus beendet. Und das ist kostbar. Denn viele Menschen leben mit einer Religion, aber ohne Frieden. Sie bemühen sich, sie strengen sich an und hoffen irgendwie, dass es am Ende doch noch reicht. Aber es tut's nicht. Aber das Evangelium sagt uns mehr. Wer in Christus ist, steht vor Gott nicht als Bittsteller ohne Hoffnung. Er steht als begnadigter Mensch vor seinem Vater. Und darum beginnt Paulus hier so: Gnade und Frieden. Er schreibt an eine Gemeinde, die aus der Gnade lebt und mit Frieden vor Gott steht. Und öffnet Paulus sein Herz. Ich danke meinem Gott so oft, ich an euch gedenke. Boah, das ist stark. Paulus denkt an diese Gemeinde und dann steigt ihm Dank hervor. Er hält sie nicht für selbstverständlich. Er sieht Gottes Werk in dieser Gemeinde. Er sieht nicht nur die Probleme, er sieht Gnade. Und das ist für uns wichtig, ganz wichtig. Man kann sich angewöhnen, überall nur zu sehen, was fehlt. Das passiert überall. Wir machen einen Sonntagsgottesdienst und die Menschen fehlen. Wir wollen Gottesdienst feiern und die Musiker fehlen. Aber Paulus sieht da tiefer. Er denkt an die Philipper und dankt Gott. Und das ist eine gute Frage an uns. Wofür dankst du Gott, wenn du an Menschen denkst, die zu deinem Leben gehören? Denkst du an deine Frau, an deinen Mann, an deine Kinder, an die Geschwister in der Gemeinde, an Freunde im Glauben, an Menschen, die dich mittragen und steigt dann auch Dank in dir hervor? Oder bist du schon so sehr an Gottes Gaben gewohnt, dass dein Herz darüber still geworden ist? Paulus zeigt uns hier etwas Schönes. Ein dankbares Herz erkennt Gottes Gnade auch in anderen. Und dann sagt er: Ich bete alle Zeit in jedem meiner Gebete für euch alle mit Freuden. Und das ist ebenfalls bemerkenswert. Paulus betet nicht mechanisch. Er orientiert sich nicht an einer Gebetsstunde. Er betet mit Freude. Warum? Weil zwischen ihm und dieser Gemeinde eine echte Gemeinschaft am Evangelium bestand. Das war nicht nur lockere Sympathie. Es war keine fromme Bekanntschaft. Diese Gemeinde stand an seiner Seite. Sie hatte Anteil an der Sache Jesu. Sie unterstützte Paulus. Sie betete für ihn. Sie gab, sie trug mit. Vom ersten Tag an bis jetzt. Und das ist mehr als eine organisatorische Partnerschaft. Das ist geistliche Gemeinschaft. Menschen, deren Herz an derselben Botschaft hängen. Menschen, die begriffen haben, dass es im Reich Gottes um mehr geht als um das eigene kleine Leben. Und darum ist Paulus voller Freude. Er sieht eine Gemeinde, die nicht nur für sich selbst lebt, sondern eine Gemeinschaft im Evangelium hat. Und das verbindet. Auch das ist für uns hochaktuell. Eine gesunde Gemeinde kreist nicht dauernd um sich selbst. Ihr Herz hängt an Christus und darum auch an seiner Sache. Sie will, dass das Evangelium weiterläuft. Sie will, dass Menschen Jesus kennenlernen. Sie will, dass Gottes Wort Raum gewinnt. Sie will, dass Mission, dass Verkündigung und Zeugnis ihren Platz in der Gemeinde haben. Und ich sage dir auch jetzt ganz offen, es ist eine echte Freude, mit Menschen zusammenzuleben und zusammenzuarbeiten, die das Evangelium lieben. Menschen, die mitbeten, Menschen, die auch mittragen, Menschen, die nicht ständig bremsen, sondern mit ihrer Gabe, mit ihrer Zeit, mit ihrem Herzen, aber auch oft mit ihren Finanzen sagen, diese Botschaft soll weitergehen. Solche Menschen, sie sind ein Segen für jede Gemeinde. Und Paulus macht klar, dass Gott das auch sieht. Und dann kommt Vers 6. Und das ist einer dieser Verse, die man nicht schnell lesen sollte. Und ich bin darin guter Zuversicht, dass der, welcher in euch ein gutes Werk angefangen hat, es vollenden wird bis auf den Tag Jesu Christi. Paulus sieht nicht zuallererst auf die Stärke der Philipper. Seine Zuversicht ruht auf Gott. Gott hat angefangen. Darum wird Gott auch vollenden. Das ist die Hoffnung eines Christen. Gottes Treue reicht weiter als unsere Kraft. Gottes Hand ist verlässlicher als unser Herz. Gottes Werk hängt am Ende an seiner Treue zu uns. Und das ist ein gewaltiger Trost. Und wenn du ehrlich bist, also so geht es mir, wenn ich auf mein eigenes Leben schaue, dann sehe ich selbst genug, was noch unfertig ist. Da sehe ich Dinge, die mich vielleicht beschämen. Bereiche, in denen ich immer noch kämpfen muss. Muster, die mir immer noch zu schaffen machen. Und manchmal sieht man, wie wenig man von dem zeigt, was Christus in einem formen will. Und genau in diesen Punkt hinein spricht Gottes Wort. Der Herr hat sein Werk in seinen Kindern nicht abgebrochen. Er bleibt dran. Er formt weiter. Er trägt weiter. Er reinigt weiter. Und er führt auch weiter. Dieser Vers macht die Sünde nicht kleiner. Kein Christ darf aus diesem Vers lesen, na dann, wir leben alle unter der Gnade Gottes, dann ist ja alles egal. So redet nur ein Herz, der Gottes Gnade missbraucht. Paulus schenkt hier keinen Freifahrtschein für ein halbes Leben mit Jesus. Er gibt echten Christen Gewissheit. Der Herr lässt sein Werk nicht liegen. Und zugleich stellt der Vers eine ernste Frage an uns. hat Gott dieses Werk auch in dir begonnen? Das ist die eigentliche Frage. Nicht bewegst du dich in irgendeiner christlichen Umgebung. Nicht kennst du fromme Sprache. Nicht kannst du etwas über Bibel, Gemeinde und Glauben sagen. Sondern hat Gott dich aus Adam herausgeführt, in Christus Jesus hineingeführt? Gehört dein Leben wirklich Jesus? Hast du dich vor ihm gebeugt? Vertraust du ihm und lebst du auch unter seiner Herrschaft? Denn daran hängt alles. Ein Mensch kann immer religiös wirken und Christus trotzdem nicht gehören. Ein Mensch kann viel wissen und innerlich komplett tot sein. Ein Mensch kann in der Nähe des Evangeliums leben und an der Rettung vorbeigehen. Und darum ruft uns dieser Text nicht zu einer oberflächlichen Beruhigung. Er ruft zu Gewissheit in Christus und zu Ehrlichkeit, zu einer ultimativen Ehrlichkeit vor Gott. Denn wenn du zu Jesus gehörst, dann halte dich auch an ihn. Und deine Tagesform ist kein fester Boden. Wechselhaftes Empfinden trägt dich auch nicht weiter. Und der Eindruck, den du gerade von dir selbst hast, der schwankt schneller als dir lieb ist. Christus trägt. Der Herr, der rettet, trägt auch weiter. Der Herr, der dir vergibt, führt auch ans Ziel. Und der Herr, der angefangen hat, hört nicht halbfertig auf. Und so beginnt dieser Brief. Mit Knechten Jesu Christi. Mit Heiligen in Christus. Mit einer geordneten Gemeinde, mit Gnade und Frieden, mit dankbarer Erinnerung, mit Freude im Gebet, mit Gemeinschaft am Evangelium und mit dieser einen festen Gewissheit, was Gott anfängt, bringt Gott zu Ende. Und darum schau zuallererst nicht auf dich, schau auf den Herrn, denn er ist treu. Er baut seine Gemeinde, er trägt seine Kinder und er vollendet, was er beginnt. Und wenn das wahr ist, dann kannst du auch in dunklen Tagen aufrecht gehen. Dann kannst du weiter beten, dann kannst du weiter dienen, dann kannst du weiter glauben. Denn der Jesus, dem Paulus im Gefängnis gehört, ist derselbe Jesus, der seine Gemeinde heute immer noch trägt. Amen.